Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 6. Mai 2024. Ich wünsche Ihnen allen einen schwungvollen, einen optimistischen Start in diese neue Woche, eine relativ kurze Woche mit dem Auffahrtsferientag. Genießen Sie diese raren Besinnungsinseln in der sturmgepeitschten See der Gegenwart. Wir hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde bemühen uns, ein Fels in der Brandung zu sein, ein Rettungsanker der Zuversicht gewissermaßen. Und wir setzen alles daran, da die Kakophonie der Wirklichkeit, dessen, was da draußen immer wieder passiert, so unfassbar es gelegentlich auch scheinen mag, das alles einzufangen, zu bändigen. Derzeit ist in Deutschland in Leitartikeln, aber auch in Talkshow-Gesprächen oft von der Demokratie die Rede. Es gibt da allerlei Demokratiespezialisten, die sich da aufschwingen und von allerlei Bedrohungen der Demokratie erzählen und berichten. Ich leite daraus für mich folgenden Sinnspruch ab. Demokratisch ist es, vor allem jenen zu misstrauen, die immer wieder im Namen der Demokratie zu reden vorgeben. Da wird nämlich unglaubliche Schindluderei betrieben, meine Damen und Herren. Die sprechen immer von Demokratie, aber sie meinen sich selber. Und sie brauchen das Wort Demokratie als Kampfparole, um Andersdenkende mit dem verächtlich sein sollenden Etikett des Undemokraten zu versehen. Also die, die heute so auffällig und so aufplusternd, sich selber aufplusternd von Demokratie reden, das sind im Grunde Totengräber der Demokratie, weil sie den Demokratiebegriff gegen die Demokratie verwenden, insofern, als man eben in der Demokratie nicht ausgrenzen sollte, all jene, die sich im Rahmen der allgemeinen Gesetzgebung im Kampf, im Wettbewerb um die demokratische Macht beteiligen. Also passen Sie auf, seien Sie misstrauisch, seien Sie auf der Hut, wenn da diese Demokratieexperten, die selbsternannten, kommen. Ich als Schweizer finde es sowieso immer wieder charmant, auch wenn ich da gelegentlich in Gespräche verwickelt werde, wenn mir da die deutschen Demokratieapostel die Demokratie erklären möchten, das nötigt mir dann jeweils ein qualifiziertes, hoffentlich, Schmunzeln ab. Ja, diese Demokratieheuchler, die möchten im Grunde einfach andersdenkende Leute, die eine andere Meinung haben oder die sie kritisieren, aus der Demokratie ausschließen, weil sie keine besseren Argumente haben. Also Demokratie heißt, dass alle mit allen über alles reden, und Demokratie bedeutet vor allem, dass man den demokratischen Gegner nicht ausschließt, nicht verbietet, ihn sozusagen nicht mundtot machen möchte mit der Cancel Culture, sondern dass man ihn einfach widerlegt. Und meistens ist eben die Unfähigkeit, den politischen Gegner zu widerlegen, der Treiber dieser selbsternannten Demokratieverteidiger, die im Grunde eben Totengräber der Demokratie sind, mit einem Verständnis, das im Grunde eben undemokratisch ist. Diesen Kräften, diesen Exponenten ist zu misstrauen. Ist Putin der Erzimperialist, der nun die Ukraine aufrollt und, wenn er das geschafft hat, immer weiter nach Westen vorrückt? Das sind Bedrohungs- und Eskalationsszenarien, die ich auch in Schweizer Medien, allem voran in der Neuen Zürcher Zeitung, immer häufiger lese. Der Finsterling Putin, der sich da sozusagen als neuer Attila, der Hunnenkönig, in Richtung Westen in Marsch versetzt. Nun, was ist davon zu halten? Ich schicke voraus, auch ich blicke da dem Kreml-Herrscher nicht ins Hirn. Ich habe keine Standleitung zum russischen Generalstab, und selbstverständlich ist bei jedem Machtstaat immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Also der Appetit, der kann auch mit dem Essen kommen, und deshalb ist man immer gut beraten, wenn man eine starke militärische Selbstverteidigung hat, damit ein potenzieller Imperialist, der noch gar nicht gemerkt hat, dass er einer ist, dass er gar nicht erst auf den Geschmack kommt, weil man eben selber den Eintrittspreis ins eigene Land militärisch so hoch gestalten kann, dass der andere gar nicht kommt. Aber jetzt in der Beurteilung dessen, was die Russen da antreibt, habe ich große Zweifel, dass diese Beschreibung des Imperialisten, des europafressenden Imperialisten Putin, dass die zutrifft. Warum zweifle ich an dieser These, die ja in vielen Zeitungen, auch in Talkrunden, als eine Selbstverständlichkeit hingenommen wird? Genau deshalb, meine Damen und Herren, weil sie als selbstverständlich vorausgesetzt wird und weil es gar nicht mehr erwünscht ist, dass man darüber diskutiert. Versuchen Sie das einmal, widersprechen Sie einmal, wenn du einer dieser Meinungsweltmeister, dieser Meinungsgeneräle auftritt und sagen Sie, ich glaube das nicht, woher wollen Sie das wissen? Dann kommen in der Regel keine Argumente, sondern man wird versuchen, sie sofort verrechtlich zu machen als Putin-Versteher, als Putin-Groupie, als landesverräterischer Unterstützer eben dieses angeblichen Imperialisten da im Kreml. Also die Art und Weise, wie wir nicht über diese Grundfrage, die Motivation, den Antrieb und die Zielsetzung des sogenannten Gegners diskutieren, allein diese verkrüppelte, amputierte, völlig einseitige Art und Weise der Nichtdiskussion zeigt doch schon, dass das Resultat davon nur ungenügend sein kann. Zweitens muss man ja für solche Behauptungen auch Beweise haben. Richtig, die Russen sind einmarschiert in der Ukraine. Das kann theoretisch sozusagen der erste Schritt einer imperialistischen Welteroberungsallüre sein. Kann, muss aber nicht. Und ich möchte in diesem Zusammenhang an ein Zitat erinnern, das ich jetzt gefunden habe beim Lesen dieses faszinierenden Buchs. Ich habe Ihnen schon viel davon erzählt, vielleicht schon zu viel. Sie können es gar nicht mehr hören, diese Vietnam-Vergleiche. Aber ein wirklich tolles Buch hier, Hue 1968, Mark Bowden. Und das setzt sich auseinander mit dieser Wendepunktschlacht im Vietnamkrieg, der nämlich für die Amerikaner eine völlig neue Situation brachte und auch eine flächendeckende Ernüchterung. Also nach dieser Schlacht von Hue, die zwar für die Amerikaner letztlich siegreich ausging, aber zu einem Preis und auch eingebettet in eine letztlich lügenhafte Gesamtgefechtslage, dass eben die Amerikaner trotzdem als Verlierer aus dieser Schlacht hervorgegangen sind. Und ein Satz ist hier hochinteressant. Da wird nämlich ein Journalist beschrieben, der als junger Mann über dieses Kampfgeschehen berichtete, ein gewisser Mike Morrow, der sich dann nachher als sehr erfolgreicher, heute noch lebender Unternehmer betätigte in Asien. Und er stellt hier fest, mitten in diesem Schlachtgetümmel, he, also Mike Morrow, believed the United States was simply wrong to view Vietnam's struggles as part of some global communist threat. Also Mike Morrow sagt da 1968 im Februar, dass die Vereinigten Staaten sich irren, wenn sie da diese innervietnamesischen Kämpfe zwischen Norden und Süden als Teil einer kommunistischen Gesamtsituation, eines kommunistischen Bedrohungsszenarios verstehen würden. Also mit anderen Worten, die Amerikaner würden die Motive in diesem Krieg der Beteiligten völlig falsch einschätzen und deshalb auch zu einer völlig falschen Politik schreiten und auch eine völlig falsche Politik anwenden mit all den fürchterlichen Folgen, über die wir heute nach vielen Jahrzehnten nun inzwischen im Bild sind. Und ich mache mir einfach große Sorgen, dass das mit Blick auf Russland genau gleich sein könnte, dass der Westen mit seiner typischen Überheblichkeit, mit seiner Wertewucht, die er da immer wieder vor sich herträgt, wie ein Schwimmabzeichen, wie eine Monstranz, dass man sich dermaßen blenden lässt von der eigenen Gutheit und von der vermeintlichen angeblichen Bösartigkeit des Gegners, den man ja erst recht als böse darstellt, um sich selber als noch besser zu empfinden, dass genau diese Denkweise zu jenen Missverständnissen führt, die auch völlig anders gelagert im Vietnamkrieg das amerikanische Engagement zu einer tragischen und verheerenden Sache gemacht haben. Wenn es nämlich nicht so ist, dass der Russe, dass der Putin, da auf einem neoimperialen Eroberungsfeldzug ist. Sondern wenn es zum Beispiel so wäre, dass eben die Sachlage dem entspricht, was die Russen, und nicht nur die Russen, auch namhafte amerikanische Diplomaten immer wieder gesagt haben, dass es hier nämlich darum geht, das Vordringen des Westens, der Amerikaner, zurückzudämmen auf die Ukraine, dass die Russen nicht die Welt erobern wollen oder Europa oder Osteuropa, sondern dass die Russen einfach sicherstellen möchten, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird, mit der Möglichkeit, dass dort nukleare Basen der Vereinigten Staaten unmittelbar vor der russischen Grenze aufgestellt werden. Wenn das die Rationalität des Krieges ist, des Einmarsches, wenn es darum geht, wie Putin auch gesagt hat, diesen Bürgerkrieg in der Ukraine zu beenden, der eben seit 2014 tobt, vor allem gegen die russischsprachige Minderheit im Osten. Wenn das stimmt, dann ist ja die ganze Kriegsanstrengung des Westens eine völlig falsch gepolte, falsch getaktete, tragische, irrtümliche Angelegenheit mit verheerenden Konsequenzen. Denn diese ganze Verteufelung Russlands zum neuen Genghis Khan dient ja mittlerweile dem Westen einzig und allein dafür, die Diplomatie zu suspendieren. Dass man sagt, wir müssen gar keine Diplomatie mehr machen, wir müssen nur noch Waffen liefern, immer noch mehr Waffen. Und die Medien sind da im größten Kriegs- und Waffenrausch. Die Konsequenz natürlich dieser Haltung ist, dass das Töten und dass die Zerstörung immer weitergeht. Und ich halte hier eine Feststellung dem entgegen, die in der Weltwoche formuliert hat der britische Kolumnist Peter Hitchens. Verhandeln ist besser als töten. Und eingedenk der Erfahrung Vietnams, eingedenk solcher Sätze, dass sich eben die Amerikaner dort schon einmal fürchterlich getäuscht haben. Nicht in allem, aber im Wesentlichen. Und was daraus alles an Abgründen entstehen kann, sollten wir doch viel demütiger sein. Und wenn ich sage wir, dann meine ich vor allem die Journalisten, die sich da leichterdings zum Sprachrohr dieser Kriegsenthusiasten und dieser Kriegsantreiber gemacht haben. Mehr Demut in Bezug auf die eigene Rechthaberei. Mehr Demut in Bezug auf die eigene Fähigkeit, den Gegner richtig zu lesen. Vielleicht ist es gar nicht ein Gegner. Vielleicht ist der, der heute als Gegner, als Verkörperung des Bösen erscheint, ein Partner für die Zukunft. Aber ich beobachte, dass gerade in den Medien, und wir hätten hier doch eine große Verantwortung, dass gerade in den Medien diese Diskussion am wenigsten geführt wird. Umso wichtiger, erlauben Sie mir noch diese Hinzufügung, ist es natürlich, dass es eine Weltwoche gibt, die hier auch die Möglichkeit hat, einen anderen Akzent zu setzen. Also Putin, der Imperialist, große Fragezeichen. Das ist eine Möglichkeit. Aber keineswegs die einzige und schon gar nicht die unter Umständen wahrscheinlichste. Hat Friedrich Merz die CDU gerettet? Das ist eine Frage, die bejaht wird in Schweizer Zeitungen. Ich habe jetzt gesehen, auch in deutschen Zeitungen heute Morgen ist da der Friedrich Merz gelobt worden für seine Schmerzensprogramme gewissermaßen, für seine Zumutungen in Anführungszeichen, die er da den Deutschen offeriert, um wieder aus dem Loch herauszukommen, um wieder wirtschaftlich nach oben zu kommen. Und die Frage ist, ja, ist ihm das jetzt also gelungen? Ist er da auf einem guten Weg? Wir müssen zunächst einmal voraussetzen, dass die Aufgabe für einen Friedrich Merz alles andere als einfach ist. Ich meine, nach all diesen Jahren der Merkel-Regierung, der Frau Merkel, deren Strategie ja darin bestanden hat, die Programme des Gegners, vor allem des linken Gegners oder Mitbewerbers in der Demokratie aufzunehmen, um ihn sozusagen zu umarmen und dadurch gleichzeitig zu schwächen. Damit hat sie es natürlich geschafft, immer wieder die Wahlen zu gewinnen, weil sie eben die anderen gewissermaßen ausgesaugt hat, inhaltlich. Gleichzeitig hat sie damit aber auch Deutschland, die Politik sozusagen befreit von einer klar demokratischen Oppositions- und Regierungsauseinandersetzung. Sie hat einfach sich mehr oder weniger alles einverleibt, was links auch von der Mitte passiert ist. Sie hat die grüne Atomausstiegspolitik sich zu eigen gemacht und die offenen Grenzen der Linken im Bereich der Migrationspolitik. Da ist es ihr gelungen, eben die Parteien der Linken zu schwächen, aber eben sie hat langfristig auch die eigene CDU ausgezehrt und vor allem dermaßen verbreitert, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist für einen Nachfolger, da wieder in eine klare und wie das Friedrich Merz immer angekündigt hat, etwas konservativere Richtung zu gehen, weil er dann natürlich automatisch ein Basisproblem hat und weil ihm dann natürlich auch die anderen, zum Teil noch merkelianischen Parteigranden um die Ohren fliegen beziehungsweise ihre Intrigen schmieden. Vor diesem Hintergrund muss man ein gewisses Verständnis haben für die Vorsicht, die da der Friedrich Merz walten lässt. Und ganz generell, jetzt aus bürgerlich-liberaler Sicht, muss man natürlich sagen, dass unter ihm die CDU schon in eine richtige, in eine bessere Richtung geht. Ob das ausreicht, vielen Kritikern ist das zu wenig entschlossen, zu wenig beherzt, aber es geht in die richtige Richtung. Das ist auch die Argumentation jetzt da einiger schweizerischer Kommentatoren. Für mich das große Problem bei Friedrich Merz zweierlei. Erstens, im strategischen Bereich hatte die CDU, CSU oder die CDU vor allem unnötig geschwächt durch die Brandmauer gegenüber der AfD. Man sollte in der Demokratie keine Brandmauern machen. Brandmauern haben in einer Demokratie überhaupt nichts zu suchen. Das ist ja das Bekenntnis zur Unsachlichkeit. Wenn man eine Brandmauer errichtet, sozusagen zur milieumäßigen Diskriminierung bestimmter Leute, egal was die sagen, auch wenn es noch so vernünftig ist, das werden wir nie unterstützen, weil es einfach die falschen Leute sagen. Das ist natürlich ein zutiefst undemokratisches Verhalten. Da hat sich der Friedrich Merz geschwächt, vor allem seine Partei, die Durchschlagskraft der bürgerlichen Sache. Viel sinnvoller wäre es aus meiner Sicht gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, das muss er sagen, ich finde die AfD auch nicht gut, die ist mir zu extrem, ist mir zu radikal, aber wo sie etwas aus unserer Sicht Richtiges machen, werde ich mir selbstverständlich die Freiheit herausnehmen, auch das zu unterstützen. Damit hätte er natürlich die Linken viel mehr in Bredouille bringen können. Also das ist ein strategischer Fehler. Das Zweite, wo viele ein Fragezeichen setzen, wo ich auch gelegentlich nicht so sicher bin, vom Typus her, ist der Friedrich Merz der Mann, der dann tatsächlich die Leute überzeugen kann? Da sind auch jetzt die schweizerischen Kommentatoren etwas skeptisch, sind sie nicht so euphorisch. Ja, da wirkt vieles etwas computergeneriert bei ihm, etwas sehr spröde, verkopft, auch nicht sehr authentisch. Man wird sehen, in der Politik gilt ja, nur, wie auch im Unternehmertum, sie müssen gar nicht gut sein. Sie müssen einfach nur besser sein als die anderen, damit sie an die Macht kommen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Anderes großes Thema in den deutschen Medien nach wie vor, sozusagen als Dauerthema dieser EU-Flüchtlingspakt, das Flüchtlingsabkommen. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich halte das Ganze für eine weitere EU-Nebelpetarde im Asylchaos. Passieren wird nichts. Die illegale Zuwanderung wird andauern mit den hohen Kosten, mit der Kriminalität. Und der fatale Effekt dieser Fehlentwicklung ist eben, dass die wichtige Bereitschaft der Leute, echte Flüchtlinge aufzunehmen, durch die Art und Weise, wie hier durch die Behörden Missmanagement betrieben wird, diese wichtige Bereitschaft der Bevölkerung, die wird da untergraben von oben. Und wenn man das kritisiert, aus der Bevölkerung heraus, weil einem auch die Erhaltung des Asylwesens am Herzen liegt, dann wirst du in aller Regel von der Politik auch noch heruntergeputzt als Rechtsextremer, als Nazi. Und da müssen sich dann also die Regierenden nicht wundern, wenn dann am Schluss zum Beispiel die Deutschen nicht mehr bereit sind, diese Asyltradition, die da obrigkeitlich zu Schanden geritten wird, zu unterstützen. Also da ist eine sehr, sehr unerfreuliche Entwicklung im Gange. Und die Mainstream-Parteien, anstatt dieses Flüchtlings-, dieses Asylchaos zu beheben, die machen sich's eben leicht. Sie schimpfen auf die AfD, auf eine AfD, die seit vielen Jahren als einzige Partei konsequent auf diesen Missstand hinweist. Und weil offensichtlich die anderen Parteien kein besseres Argument mehr haben, verteufeln sie diese AfD. Das ist eine sehr billige Methode, die leider von den Medien auch noch mitgemacht wird. Nun haben wir in Deutschland, und das ist sehr unerfreulich, Verrohungstendenzen, Brutalisierungstendenzen. Tendenzen. Und jetzt in den Schlagzeilen ist der Fall des sächsischen SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahlen. Der ist beim Plakateaufhängen zusammengeschlagen worden. Ein 17-Jähriger soll sich da inzwischen gemeldet haben als potenzieller oder tatsächlicher Täter, als mutmaßlicher Verbrecher, der diesen SPD-Politiker da offensichtlich sehr gefährlich spitalreif geschlagen hat. Das ist fürchterlich und das ist auf Schärfste zu verurteilen. Das machen die deutschen Medien auch. Was mir allerdings fehlt in der ganzen Betrachtungsweise, nirgends wird erwähnt, dass seit vielen Monaten und Jahren regelmäßig auch AfD-Politiker Opfer dieser auch medial geschürten, ja, wie soll man das nennen, Hetzstimmung, dass sie als Opfer dieser medial geschürten Hetzstimmung immer wieder selber solche Vorfälle zu beklagen haben, zusammengeschlagen werden oder dass ihre Autos angezündet werden, dass sie ihre Sicherheit, dass sie ihres Lebens zum Teil auch nicht mehr sicher sein können. Und darüber schweigen jetzt die Medien. Und das finde ich nicht gut. Das ist natürlich entlarvend auch. Das zeigt natürlich, dass die Journalisten, ohne das offensichtlich oder offen so zuzugeben, dass die Journalisten irgendwie davon auszugehen scheinen, ja, dass die AfDler halt mit ihrem provokativen Oppositionsstil am Ende noch selber schuld sind, dass sie da so in die Bredouille kommen, beziehungsweise die Medien machen ja mit bei dieser Entwertung der AfD. Und so sehr das zu verurteilen ist, wenn hier ein SPDler nun zusammengeschlagen wird, das ist fürchterlich, das sind Tendenzen, die natürlich auch zeigen, dass der Unmut brodelt, dass eine große Unzufriedenheit da ist, aber da müsste man eben die Größe haben, auch von medialer Seite, alle Gewaltakte gegen jeden Parlamentarier zu beklagen und zu verurteilen. Und bei der AfD passiert das einfach nicht. Da wird das geradezu wortreich beschwiegen, diese Abscheulichkeit. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich möchte dieses Zitat aus dem Buch von Mark Bowden, Hue 1968, noch einmal nachtragen, weil es einfach so wichtig ist, in dieser aktuellen, ja auch brodelnden Stimmung, in dieser Kriegsstimmung, die in der deutschen Politik und vor allem auch bei den Medien geradezu virulent zu sein scheint. He believed the United States was simply wrong to view Vietnam's struggles as a part of some global communist threat. Was wäre, wenn die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Frankreich und die Ampelregierung und auch die meisten Zeitungen in Deutschland, wenn sie alle falsch lägen in der Beurteilung Russlands als neoimperialer Macht? Was wäre, wenn diese Annahme falsch ist? Das würde bedeuten, dass die ganze Politik, die man gegen diese angebliche, vermeintliche neoimperiale Macht betreibt, dass diese Politik falsch ist. Und verhandeln ist besser als töten, meine Damen und Herren. Verhandeln ist besser als töten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und einen schwungvollen, zuversichtlichen Start in diese Auffahrtswoche.